Das ist der Fernschuss-Podcast.
Bleibt dran und Musiala! Und das Tor!
Jeden Montag und Mittwoch in eurem Podcast-Feed. Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Diego, was ist das für ein Tor? 3:1, Prädikat, absolute Weltklasse.
Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Bei mir sitzt der liebe Jacob. Was geht, Jacob?
Was geht? Gleich verschluckt hier. Von
ganz ruhig. Wir starten den Bums hier heute mit einer kleinen Real-Life-Story, einer anschließenden Frage an dich. Und zwar, Okay. Mir war heute den ganzen Tag schlecht. Jetzt darfst du dreimal raten, warum.
Zu viel gegessen.
Ja.
Gestern.
Genau. Wir hatten gestern eine ganze Woche lang abgemacht gehabt, dass ich mit ein paar Kollegen aus dem Fußball, beste Grüße an die Jungs, wir gehen all you can eat essen, was auch immer. Und dann haben wir uns irgendwann über die Woche zu oder für Flammkuchen geeinigt und waren dann Sonntagabend all you can eat Flammkuchen essen. Das Problem ist, ich weiß nicht, es wird wir haben 90%, wahrscheinlich sogar 99% Männeranteil. Bei Männern ist irgendwie immer so ein Ding, wenn du all you can eat essen gehst, das muss ehrenlos sein. Das muss ja lohnen. Und dann, wir sind schon da reingegangen. Unser Spielertrainer war dabei, der hat schon den ganzen Tag nur Wasser getrunken, Magen ausgedehnt. Ich habe Weintrauben gefressen, wie es zum geht nicht mehr, Wasser getrunken ohne Ende. Ja, wirklich ehrenlos dumm. Und da bin ich abends da hingekommen, als würde ich jetzt eine Food-Challenge um mein Leben machen. Ja, und hab mir dann, also wir haben 14 Flammkuchen gegessen. Und die waren so 30 Zentimeter im Durchmesser. Also große Flammkuchen haben wir 14 Stück vernichtet. Das ist ja wie, als würde ich drei kleine Pizzen essen. Alter.
Hätte ich auch Bock jetzt. Danke.
Oh, und dann war halt da noch so eine Tonne Krämpf. Oh mein Gott, ich kann nicht drüber reden. Mir ist immer noch übel, wenn ich dran denke. Also, wir haben da gespachtelt bis zum geht nicht mehr. Das war eigentlich übelst geil. Wir hatten dann 12 Stück. Der allerletzte war der allerbeste. Wir haben einen genommen mit Apfel, Karamell, Zimt und so ein bisschen Vanilleeis drauf. Der war so krass. Also, am Ende waren so die Süßen. Und der war so krass. Und wir waren alle so happy. Und dann, wir gucken uns so an. Ja, wollen wir noch eine Runde? Ja, okay, komm. Dann haben wir nochmal zwei große bestellt und die waren halt ehrenlos. Die haben uns dann irgendwie da reingedrückt. Danach mussten wir 5 Minuten spazieren gehen, bevor wir überhaupt losfahren konnten, weil mir so schlecht war. Also generell allen so schlecht war. Ja, mir ging es heute den ganzen Tag nicht gut. Damit wollte ich auf jeden Fall mal reinstarten. Und meine Frage an dich ist, wo wärst du am konfidentesten, dass du all you can eat die krasseste Performance abliefern kannst?
Konfident, dass ich gegen dich überall gewinne, bin ich.
Was? Nie im Leben.
Doch, ich weiß, dass du viel essen kannst, aber ich bin confident, dass ich mehr essen kann.
Niemals.
Auch safe.
Glaube ich nicht. 100%,
wirklich.
Glaube ich ehrlich nicht.
Also, nächstes Mal, wenn wir uns sehen, müssen wir auch All You Can Eat machen.
Wir müssen irgendeine Food-Challenge machen, ja. Wir müssen es machen. Paul wird jetzt wieder dabei, Paul wird jetzt auch sagen, bitte mach das, mach. Okay, ja.
Also, ich sag, das einzige Döner kann ich nicht irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ich würde 3 Döner schaffen. Die würdest du auch schaffen,
haben wir schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht. Also Döner ist so ein Ding, ich habe mal 2 oder so, das geht, und dann ist aber schon so ein bisschen schlecht. Und 3, glaube ich, keine Ahnung. Also,
Bro, ich esse jeden Samstag casual 2 große Döner. Also for real. Samstag ist mein Cheat Day,
in Anführungszeichen.
Ich frühstück dann morgens, dann esse ich den ganzen Tag nichts und ziehe mir abends 2 große Döner rein, immer.
Das Problem ist, wenn ich Döner esse, dann esse ich meistens irgendein Döner oder Dürüm und dann halt irgend so eine Box oder
Lachmatschun
oder sowas und halt selten 2 Döner an sich. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, aber ich habe halt oft so das Gefühl, dass mir das schlecht wird, aber ich habe selten auch nur 2 Döner so bestellt, sondern immer irgendwas anderes und noch halt schon 2 Sachen, aber nie 2 Döner, deswegen. Ja. Okay. Aber ich glaube Asia-Buffet einfach, da habe ich mich auch schon ein paar Mal überfressen, dass mir richtig schlecht wurde. Aber ist auch am geilsten, wo es so Sushi gibt und keine Ahnung, diese ganzen Reissachen, Frühlingsrollen und so, das ist schon sehr, sehr geil.
Ich glaube, am ehrenlosesten überfressen habe ich mich einmal bei All You Can Eat Sushi. Also ich finde, Sushi sollte nicht All You Can Eat sein. Ich finde das eher à la carte geil, wenn dann die Qualität auch cool ist, aber das war das erste Mal, wo ich Sushi essen war. Und das war so ein All You Can Eat Ding. Oh mein Gott, da musstest du halt immer am Tablet so Runden bestellen. Und wir haben quasi immer vorbestellt, du konntest alle 15 Minuten eine neue Runde ordern und wir hatten noch 2 Runden offen und haben dann schon die nächste bestellt. Und da habe ich die eine gegessen, da war schon so, okay, ungeil. Dann kam die nächste, die habe ich irgendwie reingedrückt, dann war mir kotzelend. Und dann kam noch diese allerletzte Runde noch mit hier, keine Ahnung, überbackener Banane und so ein Scheiß und diese Süßrunde am Ende. Oh mein Gott, das war, boah, ich kann, da kann ich auch nicht dran denken, das war Katastrophe. Alright, also würdest du sagen, Asia-Buffet, da würdest du ein Wettesser, wäre dann dir verloren gegangen beim Asia-Buffet.
Ja, glaub schon. Okay. Aber ich habe auch, also außer bei so Feiern an sich, wo es halt so alles gemischt gibt, habe ich doch nie All-You-Can-Eat Restaurant-mäßig, meine ich, also wie jetzt bei einem Asia-Buffet gegessen. Also es gibt ja auch so, wie du jetzt mit Flammkuchen oder ich weiß nicht, Burger bestimmt auch irgendwo und Pizza allgemein.
Pizza gibt es, glaube ich, weiß nicht, ob es in Deutschland so vertreten ist, aber generell gibt es das auf jeden Fall.
Ja, Deutschland ist was bei einem Italiener mal Buffet und sonst nur Asia-Buffet und halt sonst normal essen, Buffet an, oder Griechisch, oh, Griechisch, ja, früher, das war auch geil, griechisches Buffet.
Griechisch ist überkrass. Das ist wirklich überkrass. Ja, fühle ich. Geil. Okay, was auch überkrass war, waren die Punkte an dem Wochenende. Wir haben eben schon kurz gesagt, wir haben alle in der Championship brutal abgeliefert, aber es hat am Ende gefühlt nichts verändert. Obwohl du und ich haben ja, glaube ich, über 2300 gemacht. Also wir haben richtig krass abgeliefert an dem Wochenende. Du bist damit insgesamt immer noch auf Platz 218, was weiterhin bockstark ist. Und genau, ich habe 2372 gehabt und du 2340. Was
du gesagt, hast korrigiert, hast du gesehen?
Was denn?
Du hast 2339 nur.
Echt?
Ja, so wurde gerade rund. Also du hattest safe, weil ich habe nur 3 Punkte weniger als du und du hattest safe irgendwie so 40 oder so. Irgendwas mit 70.
Okay, irgendwie bei mir Korrektur steht bei, noch gescheppert. Beim Spieltag steht 2372, warum auch immer.
Ach so, Spieltag ist noch da bei dir?
Mhm.
Bei mir schon abgerechnet, wenn ich bei
Favoriten ich sehe es in meinem Profil, ja. In meinem Profil steht noch mit 39 und jetzt steht noch 72 dabei. Ich gucke gerade, ob
irgendwas noch... Bei mir ist der Live schon vorbei, deswegen...
Ja, du kannst trotzdem noch den Spieltag auswählen. Ja, ich weiß nicht, was da noch, oder ob da noch was korrigiert wurde, kann ich gerade nicht wirklich einsehen.
Ja, ist ja
wurscht. Also hat letztendlich dann, obwohl es überkrass war, nichts verändert, weil gefühlt jeder an dem Wochenende brutale Performances hingelegt hat, vor allem so in diesem Top 5000-Bereich in der Championship, da hat gefühlt jeder mal abgeliefert. Von daher, war trotzdem cool, hat Spaß gemacht das Wochenende insgesamt punktemäßig. In der Liga lief bei mir auch voll gut mit über 1500 Punkten. Das eigentlich sieht es nur nicht so mega krass aus, weil Marcel einfach fast 1800 gemacht hat mit Schick und Harry Kane im Team, Drecksack. vor allem Patrick Schick für 9.000 über Marktwert letzte Woche eingetütet. Mann, das ist so ein Marcel-Ding.
Unlucky.
Ja.
Oder Lucky, je nachdem.
Unlucky! Kennst du noch den, wie heißt der, Lukas irgendwas Clip?
Nee.
Nee, echt nicht. Ja, die Zuhörer werden es kennen. Unlucky! Als er noch bei Liverpool war. Naja, damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Spieltag und wollen gar nicht so groß da mehr auf unsere Punkte eingehen. Und würde sagen, wir können direkt reinstarten mit dem Freitagabendspiel. Das war der FC Bayern gegen den FC Augsburg. Hast du das Bayern-Derby gesehen?
Na klar.
Selbstverständlich.
Ist auch wieder, also war ein langweiliges Spiel, glaube ich, wenn man gar keine Aktien drin hatte oder kein Fan ist, dann sehr, sehr langweilig sogar. Gibt auch keine großen Überraschungen für mich. Außer dass Goretzka, ich fand, der hat ein gutes Spiel gemacht, das ist kein überragendes, und der Assist war halt krank dann noch, obwohl Harry Kane ihn halt auch perfekt angenommen Wahnsinn, hat und verwandelt hat, Weltklasse. Aber sonst hat Goretzka ein gutes Spiel gemacht, da war es aber nicht so, dass man sagt, oh, der muss immer spielen, fand ich jetzt. Pavlovic und Palinja haben das dann auch sehr, sehr gut gemacht, wie sie auf der Position gespielt haben. Und sonst war es halt komplett eine dumme Machtdemonstration von Bayern. 80% Ballbesitz. Augsburg hat 0,1 Expected Goal, nur 2 Schüsse. Allgemein, keine großen Chancen, nur 20% Ballbesitz logischerweise. Und es hat halt einfach gedauert, bis die Tore gefallen sind. Und dann mit 2 Elfmeter natürlich auch ein bisschen glücklich, dass man so die Tore macht. Aber ja, am Ende sehr, sehr verdient gewonnen. Und ja, große, einfach nur Bayern am Spielen. Und langweilig, würde ich behaupten, für den neutralen Zuschauer.
Ja, auf jeden Fall. Also die Kommentatoren haben das dann auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen schön geredet, wie Augsburg gespielt hat. Ich kann das ja an sich verstehen. Du gehst in die Allianz Arena zur besten Mannschaft vielleicht der Welt aktuell. Natürlich gehst du da nicht hin und spielst progressiven Pep Guardiola-Fußball, ist mir auch bewusst. Aber man hätte es wenigstens irgendwie ein bisschen probieren können. Also ich fand am Ende, als Isende eingewechselt wurde, gab es so 2-3 Möglichkeiten, wo du einfach mal einen Zielspieler vorne angespielt hast. Der hat versucht, das Ding festzumachen oder direkt in die Tiefe zu gehen. Aber das war wirklich auch dann ohne Ertrag. Also kam mir, wie du sagst, am Ende auch nicht wirklich was bei rum. Dazu muss ich aber auch sagen, ich finde gerade in dem Spiel, also Kim und Dayo Upamecano ist das unfairste Innenverteidiger-Duo auf der Welt. Wie zum Fick willst du gegen die Tore machen? Die können ja alles, Mann. Die sind am Ball, gefühlt die spielstärksten Spieler der Liga, haben beide eine Athletik von einem, keine Ahnung, Flügelspieler gefühlt. Das ist wirklich Wahnsinn, was die zwei aufspielen, Mann. Die haben teilweise, Rafa und Davies waren so offensiv, dass Bayern eine Zweierkette gespielt hat und die haben das trotzdem in Perfektion wegverteidigt. Es gab nicht mal annähernd den Hauch von Gefahr auf der Augsburger Seite. Das ist wirklich krass gewesen.
Da muss man aber auch Kompany die Hälfte zusprechen, sag ich mal, für die Leistungssteigerung, weil das von einem halben Jahr, hätte man das genau andersrum gesagt, wie man mit Kim und Upamecano irgendwas gewinnen will. also, keine Ahnung, und jetzt sagt man, dass man da, dass die beste Innenverteidigung ist momentan wahrscheinlich. Ja, bestimmt Top 3 auf der Welt.
Ja, 100%.
Dafür verfolge ich die anderen Ligen nicht so. Aber ja, vor einem halben Jahr hat man ja auch nicht das Gegenteil gesagt, dass die der Schwachpunkt der Mannschaft auch in gewissermaßen sind. Und ja, an sich hat sich ja nicht so viel verändert, außer der Trainer halt und das Spielsystem. Und ich glaube, mit Kompany so ein, hat man keinen Spielertrainer an sich, aber einen, der noch nicht vor allzu langer Zeit ein Weltklasse-Innenverteidiger war. Und man merkt einfach, wie viel Sicherheit der den zwei gegeben hat. Und ja, das habe ich mir auch gewünscht für Upamecano vor allem, aber auch für Kim, dass die bei Kompany so ein bisschen Halt bekommen und da gute Tipps mit auf den Weg bekommen und stabiler werden, was ja jetzt auch der Fall ist. Und ich wünsche mir auch, dass Upamecano und Kim das dann auch in der Champions League weiter fortsetzen können und da es nicht dann irgend so einen großen Fehler drin haben, wie die letzten Jahre mal der Fall war und dann ja ein bisschen wieder mit dem Kopf Probleme haben, dass es dann wieder eine kleine Abwärtsspirale gibt. Also würde ich ihn auf jeden Fall gönnen, dass er meine Saison richtig bockstark da hinten alles wegverteidigen. Und ich habe Bock auf die Champions League auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das einzige Spiel, wo die bisher dieses Jahr gestruggelt haben, war gegen Frankfurt. Und da war einfach Omar Marmoush, der brennt ja weiter in Lichterloh. Das ist ja Wahnsinn. Da darfst du ruhig mal ein bisschen dümmer aussehen. Aber abgesehen davon, finde ich, haben die bisher noch keinen einzigen Fuß falsch gesetzt dieses Jahr und machen echt einen Riesenjob. Also ganz, ganz dicke Props an Kim und Dario an der Stelle. Du hast Leon Goretzka schon angesprochen. Ich würde sagen, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich fand ihn sehr sicher, vorne, hinten, super viele Abschlüsse gehabt. Generell, wie gesagt, finde ich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich sage weiterhin, bis zum Winter ist der absolut gesetzt. Ich keine andere Alternative. Selbst wenn Pavlovic jetzt bis nächste Wochenende ist er sogar schon ausgeruht. Aber ich sage, selbst wenn der in 2 Wochen zurück ist, spielt Pavlovic bis zum Winter nicht mehr Stamm. Das wird Goretzka machen und nach der Winterpause dann wieder Pavlovic. Und ja, das ist mein Statement. Und dann auch Kingsley Coman, Serge Gnabry-Situation. Ich glaube, natürlich kommt es jetzt stark darauf an, wer in der Champions League spielt. Aber ich denke, in der Champions League wird dann auf jeden Fall Serge Gnabry starten. Und damit wird Coman jetzt erstmal wieder die Bundesligaspiele weiterhin haben. Und dementsprechend dann für mich auch, wie Paul bei uns in der Liga auch gemacht hat, Gnabry für mich derjenige, den man abgeben sollte und Coman den, den man kaufen sollte.
Ja, gehe ich stand jetzt auch mit. Man kann es halt nie zu 100% sagen. Es kann sein, dass Kompany mal sagt, Coman ist für den Gegner ein bisschen besser mit seinen engen Dribbelmöglichkeiten und halt die schnelle Beschleunigung vor allem auf dem engen Raum. Dass der dann Champions League-Spiel macht, dann ist die Rotation genau andersrum. Aber ich glaube, das hat bis jetzt gut funktioniert. Warum sollte man das ändern, dass die zwei da immer sich abwechseln? Pavlovic, wenn der jetzt nach dem Dortmund-Spiel voll fit sein würde, dann denke ich, dass er auch noch Spiele macht in der Bundesliga. Aber ja, ich glaube, man überstürzt da nicht, dass er auch Kompany gesagt, dass man den keinen Druck aufbauen will. Und am besten wäre es eigentlich, wenn man mit Goretzka da jetzt noch den bis zur Winterpause durchgeht.
Ich glaube, bis das letzte Spiel vor der Winterpause wird Goretzka safe spielen. Beim letzten kann ich mir vorstellen, dass da nochmal ein Pavlovic eine wirkliche Alternative ist. Aber wie du sagst, warum sollte man da irgendwas rushen?
Ja, denke ich auch nicht. Und Goretzka hat auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel gemacht, aber es hat Bayern allgemein. Aber ich fand jetzt im Vergleich zu allen Bayern-Spielern war Goretzka auch gut einfach. Also kein, der hat ist nicht herausgestochen, aber auch nicht abgefallen. Aber die ganze Bayern-Mannschaft war halt einfach sehr, sehr gut. Mit dem Assist dann natürlich auch nochmal eine gute Bewertung und sehr, sehr gute Punkte. Und da muss man, glaube ich, Harry Kane trotzdem nochmal hervorheben, auch wenn er 2 Elfmeter gemacht hat. Das dritte Tor war komplett Weltklasse. Also besser kann man den, glaube ich, nicht verwandeln und annehmen.
Einfach mal kurz dem Torwart einen Ankle-Breaker mit dem First Touch gegeben, Bro. Das kannst auch keinem erzählen, Mann. Der Kerl ist einfach Wahnsinn. Das ist komplett absurd. Ich glaube, der hat jetzt über 20 Scorer in 11 Spielen. Bro, what the fuck, Alter? Das ist krank. Also ohne Spaß, richtig, richtig krank.
Ja, komplett verrückt.
Ja, ich glaube, sonst gibt es zu dem Spiel nichts zu sagen. Augsburg war eine absolute No-Show. Jetzt kann man natürlich sagen, erste Halbzeit haben sie gut verteidigt, aber so gewinnst du halt auch gar nichts. Und von vornherein auf 0-0 zu gehen, ist an sich in Ordnung bei dem Spiel. Aber wie gesagt, ich habe mir einfach noch so ein bisschen gewünscht, dass man wenigstens irgendwas probiert hätte. Man hat ja wirklich am Ende gar keine Aktion gehabt. Und Ruben Vargas kam am Ende noch rein, den kann man auch irgendwie rausheben vielleicht. für die kommenden Wochen, aber ich sehe da irgendwie auch aktuell keinen wirklichen Zugang zur Startelf bezüglich der Formation, die Augsburg gerade spielt. Deswegen auch hier finde ich keine wirkliche Empfehlung. Sollen wir zum zweiten Hattrick-Hero gehen?
Können wir machen.
Patrick Schick, Baby. die Dinge wiederholen sich. Wenn ihr euch an ungefähr genau ein Jahr zurückerinnert, nicht ganz, es waren genau genommen 11 Monate, nicht 12, war Ende Dezember letzter Spieltag der Hinrunde, hat Patrick Schick mal kurzerhand gegen damals, glaube ich, Darmstadt oder Bochum, nee, gegen Bochum war es einen aufgespielt und mal schmackofatzig drei Tore gemacht, nachdem Boniface da auch ausgefallen ist oder für den Afrika-Cup quasi schon so ein bisschen rausgeschont wurde, damit man die neue Startelf antestet. Ja, und wie gesagt, die Dinge wiederholen sich. Patrick Schick durch die Boniface-Verletzung wieder gesetzt, aktuell auf der 9er Position bei Leverkusen, kommt rein und schießt einfach mal entspannte 3 Tore. Zum Spielverlauf, ja. Heidenheim geht mit 1-0 in Führung, Heidenheim geht mit 2-0 in Führung und wir haben das erste Mal dieses Jahr, ich habe es im Rückblick Vintage Leverkusen gesehen, dass sie wirklich dieses Selbstverständnis haben, ey, wir werden das heute hier noch gewinnen.
Ja, hat man auf jeden Fall dann auch gesehen und auch komplett verdient gewonnen, also auch ähnlich wie bei Bayern Augsburg die Ballbesitzverhältnisse, dann merkt man schon, dass das ein einseitiges Spiel war, aber Heidenheim trotzdem ein Expected Goal und auch 2 Tore gemacht, die sie glaube ich auch verdient gemacht haben zu dem Zeitpunkt auch. Aber dass da Leverkusen zurückkommt, haben sie glaube ich auch mal wieder gebraucht. Also es ist fast besser als so ein 1-2-0-Sieg gegen Heidenheim, sondern mal so ein Comeback-Sieg, wo dann wirklich dann auch so 5 Tore gefallen sind. Könnte fast schon so ein kleiner Brustlöser sein, den Leverkusen einfach mal gebraucht hat, um wieder ein bisschen in Form zu kommen. Wie gesagt, ich denke, das ist ein bisschen so eine Initialzündung und auch deutlich mehr als, wie gesagt, so ein lames, in Anführungszeichen, 1-0 oder so. Also ich hoffe, die haben sich, was heißt ich hoffe, ich denke, die haben sich in Form geschossen und könnten mal wieder ein bisschen, ja, das alte Leverkusen vom letzten Jahr werden.
Ja, bin ich auch mal sehr gespannt. Wichtige Dinge, die noch passiert sind, zum einen, Defensivverhalten bei der Werkself ist weiterhin Katastrophe. Also beide Tore waren individuelle Fehler, finde ich. Beim ersten lässt Hinkapi halt einfach verliert den Ball am 16er, sodass ja. Piring ja nur noch reinlaufen muss und auf Dorsch abspielen muss, der das Ding reinschiebt. Und das Tor von Honsack, also wie Granit Xhaka und Jonathan Tah da verteidigen, Junge, das ist wirklich bodenlos. Also Honsack macht da auch eine ganz gute Bewegung für die FIFA-Spieler, macht so eine Art La Croqueta-Bewegung, also einen schnellen Touch vom einen auf den anderen Fuß, durch beide durch, aber die verteidigen beide, als wärst du das Abschlussspiel im Training und keiner hat mehr so richtig Bock und man stellt so halb semimäßig den Körper rein. Ey, der muss auch mal knallen. Also, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht gut verteidigt, wirklich gar nicht gut verteidigt. Und Honsack macht das, wie gesagt, auch stark und macht den auch gut weg, aber trotzdem, den musst du besser verteidigen. Das ist weiterhin ein Riesenproblem. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel die Leverkusen insgesamt kassiert haben. 18 Tore, das ist halt nicht Spitzenmannschaft-worthy. Also, wenn man das mit Bayern vergleicht, 7 Tore, Leipzig 9 Tore. Selbst Eintracht Frankfurt, die nicht stabil stehen, haben 16 Tore kassiert. Das darf nicht passieren. Leverkusen hatte letztes Jahr, glaube ich, in der ganzen Liga, in der ganzen Saison 24 Gegentore und haben jetzt nach 11 Spieltagen schon 18. Das ist halt eigentlich normalerweise ein Asset gewesen, was der Werkself da viel gebracht hat. Dieses Jahr sitzt es überhaupt nicht. Aber wie du sagst, Brustlöser in der Offensive, man hat sich da so ein bisschen befreien können und dadurch dann auch geil aufspielen können. Und weil ich auch noch sagen will, ich liebe Ezequiel Palacios. So eine fucking geile Sau, der Mann.
Ja, ich glaube, Xhaka Palacios ist auch das beste Duo. Haben wir auch schon mal angesprochen, dass die zwei einfach halt auch das Gesicht waren von der letzten Saison, wo die da alles dominiert haben im Mittelfeld. Da merkt man einfach, dass Palacios so eine Aggressivität ins Mittelfeld reinbringt, so diese Lauerstellungen immer, das so fehlt einfach bei Garcia und bei Xhaka. Und Andrich ist irgendwie trotzdem noch ein anderer Spielertyp wie Palacios. Palacios ist einfach nochmal irgendwie präsenter im Zentrum. Ja, bei dem Hinkapi-Fehler würde ich auch noch Heidenheim loben, weil das einfach sehr gutes Pressing auch war in der Situation. Gegen Leverkusen muss man das erstmal machen. Hat Augsburg zum Beispiel gegen Bayern auch nicht versucht und bei Heidenheim hat es sehr, sehr gut geklappt. Natürlich war es dann ein blöder Fehler, aber er hatte auch fast keine Wahl, aus dem Ball dann wegzuschlagen oder kurz irgendwo nochmal ja, zu passen, damit der Spieler dann wegschlagen kann. Aber ja, man hat ja gemerkt, dass es geklappt hat und Hinkapi ist auf jeden Fall kein schlechter Fußballer. Also nein, da war auf jeden Fall gutes Pressing mit dabei. Und ja, die Verteidigung an sich, also vor allem auch Tah, der jetzt auch eine gute Bewertung hat und gute Punkte hat, irgendwie ist er ein bisschen schläfrig schon die ganze Saison, da fehlt ein bisschen diese Power und bei Hinkapi aber genauso diese Aggressivität, dass man keinen Bock hat auf Zweikämpfe gegen den, ist auch so ein bisschen verloren gegangen, aber hast du ja schon erwähnt mit den ganzen Gegentoren.
Ja, auf jeden Fall. Bei Heidenheim kann man generell noch sagen, geht die weiterhin ab, da gibt es absolut gar keinen Grund an irgendeinem Heidenheimer festzuhalten. Man hat den letzten 7 Spielen, das letzte Spiel hat man am 5. Spieltag gegen Mainz gewonnen. Wer sich daran erinnert, das war eine Katastrophenvorstellung von Mainz damals. Ja, und in den letzten 6 Bundesligaspielen hat man einen einzigen Punkt geholt und das war dieses furchtbare 0-0 gegen Hoffenheim, was du dir bei 90 Minuten angeguckt hast. Die nächsten 3 Gegner lauten weiterhin Frankfurt, Bayern, Stuttgart. Finger weg von Heidenheimern. Egal, ich sag wirklich legit, egal welchen Heidenheimer ihr im Team habt, verkauft die. Es macht gar keinen Sinn, irgendjemanden davon zu halten.
Ja, gehe ich auch mit.
Vor allem, was auch dazu kommt.
Liga, Mainka und Müller. Aber sonst.
Ja, aber das Ding ist halt bei Cienza und Warner zum Beispiel, du siehst ja, dass, also Schmidt ist ja ein smarter Trainer so. Der wird sehen, okay, pass auf, wir haben in der Conference League deutlich mehr zu holen als in den nächsten 4 Bundesligaspielen. Sonst hätte er die beiden auch nicht gegen Leverkusen gebencht. Das heißt, es ist durchaus realistisch, dass die beiden jetzt in der Conference League wieder spielen und dann am Wochenende wieder geschont werden oder dann gegen Frankfurt mal ran dürfen. Aber selbst die guten Spieler, ja, und selbst Patrick Mainka würde ich sowas von die Finger von. Ich würde jeden Heidenheimer verkaufen, jeden einzelnen.
Ja, also Mainka und Müller spielen halt wenigstens immer, deswegen sind die noch okay, wenn man halt eine große Liga spielt. Aber in einer Liga, wo irgendwas noch auf dem Markt ist, würde ich auch alles verkaufen, allein wegen dem Programm und weil du schon gesagt hast, Rotation ist halt alles vor der Zweierkette hinten mit Torwart, rotiert halt dauerhaft gefühlt und das ist halt dann auch nochmal ekliger für eine Mannschaft, die eh schon nicht gut punktet.
Ja, 100%. 100%. Gehen wir weiter zu einer Mannschaft, die bisher auch nicht so geil gepunktet hat, aber jetzt einfach mal schmackofatzig 4-0 gegen Freiburg gewonnen hat, nämlich natürlich der BVB am Samstagmittag ebenfalls in der Konferenz. War generell eine geile Konferenz, war richtig, richtig krass. Ich habe auch einen Watchalong gemacht, hat es richtig enjoyed, das Ganze zu gucken. Ja, Dortmund gewinnt das Ding 4-0. Natürlich zu erwähnen, 2 rote Karten auf der Freiburger Seite, eine relativ, früher jetzt auch nicht, war auch in der zweiten Halbzeit von Patrick Osterhage und dann nochmal eine ziemlich späte von Adamu, die jetzt nicht mehr den großen Impact auf dieses Spiel hatte. Vorzeichen waren denkbar schlecht. Gyasi fällt spontan aus am Samstag. Man denkt sich, oh Gott, Dortmund wieder mit keinem Neuner vorne drin. Aber Maxi Bayer spielt richtig einen auf und macht, finde ich, sogar noch besser als dieses 2-Assist-Spiel sein bestes Saisonspiel.
Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Also, ich denke, kommt langsam an und ist auch jetzt ein Kickbase langsam relevant, auch wenn sie sehr viel Besetzung da vorne haben. Wenn Gyasi spielt, dann ist halt nicht viel Platz für die anderen Spieler. Aber wenn er weiter an der Performance so anknüpfen kann, dann sollte er da auch spielen. Und die Osterhage war 60. Minute, also danach sind noch 2 Tore gefallen für Dortmund, deswegen war es wahrscheinlich so deutlich. Aber an sich verdient der Sieg von Dortmund. Freiburg hätte auf jeden Fall auch ein Tor machen müssen. Und ja, Dortmund auch 1,3 Expected Goals und 4 gemacht, das ist halt durch den Freistoß allein wahrscheinlich auch schon so.
Freistoß, das Ding von den Matcher war auch zweite Reihe, ja. Weit zweite Reihe, ja. Mit noch ganzer Boxbesetzung, also wahrscheinlich auch 0,0 irgendwas XG.
Ja, es war verdient, war auch wichtig für Dortmund, dass sie das gewinnen, aber zu Hause haben sie ja auch noch kein Spiel verloren oder unentschieden gespielt. Ich glaube, da haben sie alles gewonnen bis jetzt. Von daher kann man da fast schon ein bisschen drauf setzen, wenn die Heimspiele haben. Freiburg, ja, es war jetzt nicht erschreckend schlecht. Wie gesagt, die hätten auch ein Tor machen müssen, sind ein bisschen in die Räder gekommen, vor allem dann nach der roten Karte, aber hat sich jetzt für mich nicht großartig was geändert, also ich finde Dortmund immer noch keine Top-Top-Mannschaft in der Saison und Freiburg ist immer noch eine gute oberes Mittelfeldmannschaft, die um die internationalen Plätze mitspielen wird, oder hat sich da für dich irgendwas geändert?
Nee, absolut nicht, gehe ich voll mit. Dortmund spielt an sich ja keine Kack-Kack-Saison, aber die sind aktuell so weit davon entfernt, eine Spitzenmannschaft zu sein. Es ist nur oftmals, dass Freiburg, das habe ich auch im Rückblick gesagt, gegen gute Mannschaften halt einfach komplett ihr Gesicht verlieren. Und ich verstehe es nicht. Also, die könnten auch gegen Dortmund, auch im Signal Iduna Park, ein geiles Spiel aufziehen. Und mich hätte es auch nicht gewundert, wenn die hier gerade mit dem Gyasi-Ausfall, habe ich gesagt, okay, die nehmen safe irgendwie einen Punkt mit. Aber ich weiß nicht. Also, in großen Spielen ghostet Freiburg einfach komplett, zieht sich komplett zurück, verliert sämtliches Selbstverständnis und probieren es halt einfach gar nicht mehr. Und das war es für mich in diesem Spiel hier genauso. Klar, XG war da, ja, aber das war kein gutes Spiel von Freiburg, überhaupt nicht. Also war auch nicht wirklich gefährlich dabei. Und ja, Dortmund, also wenn du dich von Dortmund, von dem aktuellen Dortmund so wegdominieren lässt, hast du was verkehrt gemacht, meiner Ansicht nach, mit der Qualität, die Freiburg hat.
Ja, du hast schon gesagt, das ist so typisch Freiburg. Das war fast schon immer so, dass ich so Anführungszeichen eine langweilige Saison spielen, aber auch einfach eine grundsolide Saison, dass sie gegen die oberen 4-5 Mannschaften einfach immer verlieren, auch Hin- und Rückspiel, aber gegen die Mannschaften, die unter ihnen stehen, logischerweise, aber trotzdem halt auch immer gewinnen und vor allem gegen die unteren Mannschaften wirklich auch nie was liegen lassen. Manchmal auch knapp, aber irgendwie läuft es immer so bei vor allem noch unter Streich konnte man davon ausgehen, dass sie immer gegen die guten Mannschaften verlieren und gegen die unter den Mannschaften gewinnen. Und das ist ja auch sowas, was Dortmund zum Beispiel auch nicht kann, gegen die untere Mannschaft zu gewinnen. Also die haben ja oft immer so Ausrutscher gegen schlechtere Mannschaften dabei, aber dafür ist halt Dortmund auch gegen gute Mannschaften auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und das ist bei Freiburg komischerweise nicht der Fall, obwohl ich es ihnen auch zutrauen würde wie du. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Es kann auch nicht sein, dass das am Trainer jetzt liegt, weil Streicher weg ist. Und es sind ja auch nicht schon viele Spieler lange da, aber auch immer wieder neue Spieler mit dabei. Und es kann auch nicht sein, dass es so eine Einstellung ist im Kopf, dass eine Blockade ist, gegen gute Mannschaften zu spielen. Das denke ich auch nicht, weil die Spieler ja bestimmt auch Bock haben, da Dortmund zu Hause ein paar Punkte abzuluxen. Deswegen keine Ahnung, woran das liegt, aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die man schon ein paar Saisons machen kann.
Ja, für mich muss es auch irgendwas auf der taktischen Ebene sein. Also ich habe es auch noch nicht entziffert, aber es muss irgendeine Einstellung sein. Aber ich meine jetzt gar nicht so diese mentale Einstellung gegenüber dem Gegner, sondern eher dieses, wie laufen wir an, wie aggressiv sind wir, wie viel trauen wir uns selber zu, dass man sich da irgendwie in den großen Spielen einfach komplett zurücknimmt. Und ich weiß nicht, ich glaube einfach, die Freiburger haben die Qualität, um das besser zu spielen. Vielleicht nicht gegen Bayern, vielleicht nicht gegen Frankfurt, vielleicht nicht gegen Leverkusen, aber in Dortmund oder gegen Dortmund meiner Ansicht nach auf jeden Fall. Aber ja. Abschließend für mich noch bester Mann auf dem Platz, Felix Metscher, hat generell einfach eine der geilsten Phasen, die ich jemals von Felix Metscher gesehen habe. Also für mich auf jeden Fall die beste Phase, die er beim BVB jemals hatte. Der hatte letztes Jahr so einen kurzen Stint, als er auch gegen Newcastle in der Champions League getroffen hat, wo der wirklich on fire war und hat sich dann wieder verletzt gehabt. Aber hey, also ich glaube, das war für ihn in den letzten Wochen alles richtig gemacht. Also ich glaube, 2 Assists in der Bundesliga nochmal gespielt, dann Kadernominierung DFB, da auch nochmal ein Tor gemacht, jetzt hier ein Tor gemacht, Man of the Match geworden, super Zweikampfquoten auch an sich gehabt, tolle Passwerte, generell einfach ein geiles Spiel gemacht. Also Felix Metscher ist gerade in einer sehr, sehr guten Entwicklungsphase und wenn er sich fit halten kann, kann ich mir vorstellen, dass der echt zum Leistungsträger beim BVB ranwächst, weil ich cool finde, weil abgesehen von seinen komischen Einstellungen mag ich ihn eigentlich als Fußballer und gucke ihm gerne zu, gibt mir wirklich so ein bisschen Jude Bellingham-Vibes in manchen Situationen und ja, ich hoffe, der kann sich da weiterhin gut entwickeln.
Ja, gehe ich auch mit. Fußballer, technisch ist echt ein cooler Fußballer und ich hatte ja auch in einer Championship, habe auch gesagt, dass ich Bock auf den habe, aber habe ihn dann noch rausgenommen.
Ich habe ihn auch nur meine eigene Challenge gestellt.
Ja, ist doch gut. Ich hätte ihn auch aufgestellt, wenn ich nicht 3 Verteidiger hätte stellen müssen, weil Verteidiger war ja bodenlos dieses Wochenende. Also zu stellen in dem Preissegment vor allem, wo wir unterwegs waren. Ja. Aber ja, kann man nichts machen.
Kann man nichts machen. Wir gehen rein ins El Plastico. TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig. Es war ein vogelwildes Spiel, vielleicht eines der wildesten Spiele in der Saison bisher. Am Ende gewinnt die TSG mit 4-3. Das Ganze ging hin und her. Und ja, Hoffenheim setzt sich durch unter dem neuen Trainer. Erste Beobachtung unter Ilzer. Was hast du wahrgenommen?
Ja, wieder Lust auf Fußball oder wieder ein bisschen eine Spielidee. Ich meine, das Spiel konnte man auch anschauen. Ich glaube, als Einzelspieler hat es auch Spaß gemacht, logischerweise bei den Toren. Aber man hat auch gemerkt, dass Hoffenheim einfach Lust hat, vorne auch viel mehr Variabilität mit reingebracht hat. Und auch ein Loschek zum Beispiel einfach so ein bisschen die Klasse aufspielen hat lassen, die er unter Matarazzo einfach nicht... Also der ist gar nicht in die Situation gekommen. Das war einfach ein ganz anderer Spielansatz. Und ich glaube,
das an sich... Loschek war saugeil im Spiel, ja.
Ja, safe. Und ich glaube auch, dass sich einfach an sich Hoffenheim, auch wenn es ein Kackverein ist und... Wenn es mal ein Einzelspiel ist und man dann Spieler...
Es gibt keine Montagsepisode, wo du nicht was gegen Hoffenheim
und so. Ja, wenn wir drüber reden. An sich kann man die, glaube ich, als Einzelspiel jetzt auch wieder ein bisschen besser anschauen, weil unter Matarazzo war es echt einfach schlimm anzuschauen, langweilig wie Sau. Und ich glaube, unter dem Trainer wird es auf jeden Fall ein bisschen ja, spaßiger, das Ganze zu verfolgen.
Ja, wir haben auch 3000 Mal gesagt, dass die Kaderqualität halt riesig ist bei der TSG. Das ist wirklich ein Europa-League-Kader. Und die spielen aber dann unter Matarazzo da teilweise einen absoluten Absteigerfußball. Wir haben uns nicht ohne Grund jede Woche darüber aufgeregt. Und ich kann gar nicht so doll festmachen, woran das jetzt in dem Spiel gelegen hat, dass sie besser waren. Ich finde zum einen natürlich Anton Stach, da haben wir auch schon so häufig drüber geredet, gerade wir beide, wir sind ja auch große Anton Stach-Fans, dass der endlich im Mittelfeld spielen darf, macht einfach schon mal einen riesigen Unterschied. Dann eine hammermäßige Performance von Adam Logic. Und ich finde, man hat auch gesehen, dass Prass unter dem Trainer, unter dem er selber schon lange gespielt hat, nochmal eine andere Connection zum Spiel direkt aufgebaut hat. Also der hat mir auch ziemlich gut gefallen, unabhängig von dem Assist. Ja, Stanley Nsoki hat wieder Imposter gespielt, aber ansonsten war das echt ein sehr solider Auftritt. Tabakovic für mich komplett geghostet. Am Anfang hat er eine 100%ige am Tor vorbeigeschossen. Was da der Gehirnfurz war, den aufzustellen, weiß ich auch nicht. Aber er wird jetzt wahrscheinlich nochmal spielen, denn Marius Bülter ist verletzt und noch jemand hat sich verletzt. Weißt du gerade wer?
Nee, weiß
perfekt.
Nicht.
Grilic. Nee. Grilic ist auch raus für bis zum...
Ja gut, der ist, ja.
Ja, ja. Also Grillo raus und Bülter hat jetzt auch nochmal eine Muskel-Sehnenverletzung. Also das könnte sogar nochmal bis ins neue Jahr reinreichen. Sehnenverletzungen sind immer eklig. Deswegen, das ist schon ein herber Rückschlag. Bülter war jetzt in dem Spiel in Ordnung. Hat kein Riesenspiel gemacht, aber war schon gut. Der gefällt mir aber auch in diesem System sehr, sehr gut. Und wenn er jetzt ein Brünn Larsen spielt, wo du auch ein Fan bist, genauso wie ich, kann ich mir auch vorstellen, dass der nochmal einen geilen Job macht. Auch das Kopfballtor, das war wirklich à la Cristiano Ronaldo, wie der hochgeschraubt sich selber hat. Überragend. Also Brünn Larsen ist eigentlich ein geiler Kicker. Vielleicht kann sich auch mal jetzt nochmal eine Tür öffnen. Der kann da nochmal ein bisschen aus seinem ja definitiv vorhandenen Potenzial schöpfen. Aber Marius Bülter ist immer ein Rückschlag. Also ja, der wird auf jeden Fall fehlen. Grillo hat ja in dem Spiel eh schon keine Rolle gespielt. Bin ich mal gespannt, wie sie dann Bülter kompensieren. Ich finde eigentlich, Tabakovic musste aus der Startformation raus. Das war ein absoluter Fremdkörper, aber ich weiß auch nicht so wirklich, wen du da stellen willst, weil Berisha als Neuner ist jetzt auch nicht so mega geil. Man hat einfach nicht so diesen richtig geilen Neuner bei der TSG.
Also ich würde es mit Berisha auch gerne mal sehen unter dem neuen Trainer. Ich finde, Berisha hat eigentlich auch ganz gute Boxpräsenz und auch im Luftzweikampf ist der ganz gut, ist auch recht groß, deswegen...
Ja, besser als Tabakovic auf jeden Fall.
Ja, ich glaube schon, dass er da gut reinpasst. Auf Brünn Larsen habe ich auf jeden Fall auch Bock, das stimmt. Mal schauen, einfach, keine Ahnung, macht, wird wieder Bock machen, Hoffenheim zu schauen an sich und ist, glaube ich, auch ganz erfrischend, dass man jetzt schon mitten in der Saison oder vor der Winterpause so eine Mannschaft hat, auf die man eigentlich gar nicht setzen konnte und jetzt schon so ein bisschen ein paar Aktien kaufen kann, ohne da sich irgendwie sein Team zu versauen. Deswegen sowas ist immer ganz cool. Und bei Leipzig, keine Ahnung, ohne Xavi Simmons ist da vorne nicht viel los. Obwohl sie 3 Tore gemacht haben, fand ich sie offensiv nicht so stark. Hast du mit Nusa so eine Einzelperformance, der jetzt ein gutes Spiel gemacht hat, aber der es auch nicht konstant machen wird. Und Orban ist halt auch einfach Mittelstürmer, macht jetzt schon sein 3. Saisontor, glaube ich. Auch nicht nach dem Standard, sondern einfach so mal einen Lauf in die Box. Und dann sicher die Verteidigung. Klostermann, Vermehren und Orban so an sich waren einfach nicht auf der Höhe, also defensiv gesehen. Luke Heber war auch noch nicht so drin, obwohl der mir noch mit am besten gefallen hat, also defensiv. Aber ja, ich glaube, bei 4 Toren kann man die Verteidigung auch nicht irgendwie hervorheben oder loben. Aber bei Leipzig ist so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen die Luft raus. Also es macht auch nicht mehr so Spaß als neutraler Beobachter, die Mannschaft anzuschauen, sonst war es immer so eine Mannschaft, die intensiv gespielt hat, die Bock gemacht hat zuzuschauen, die immer mal coole Ideen hatte, mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen schläfrigen Fußball spielt. Was mich jetzt nicht weiter stört, aber auch ein bisschen komisch ist. Also ich habe jetzt auch keinen richtigen Grund dafür, außer dass Xavi Simmons fehlt. Aber das kann ja nicht der Grund sein, dass auf einmal hinten auch alles auseinanderfällt.
Gib mir ein bisschen Union-Vibes.
Ja.
Ich weiß nicht warum. Es ist so, die kamen dieses Jahr halt gerade am Anfang. Ich meine, was haben die in den ersten 8 Spielen nur so 7-0 gespielt? Das war halt das einzige Asset. Und selbst da haben wir schon Woche für Woche gesagt, die haben massive Offensivprobleme. Jetzt fällt dann Xavi aus und David Raum fällt aus. Noch jemand groß fällt noch aus, oder? Wen habe ich vergessen?
Noch von den Offensivspielern?
Mhm.
Ist nicht.
Na, nevermind, egal. Auf jeden Fall, die 2 Fall. Es war noch jemand, ey, das ärgert mich jetzt. Egal. Generell schon übelst viele Offensivprobleme gehabt und gefallen mir auch überhaupt nicht. Da ist gar kein Feuer drin. Und wenn dann die Defensive noch nicht passt, weil wenn du die Spiele alle, ich meine, wie du sagst, hier in dem Spiel hat man auch wieder 3 Tore gemacht und am Anfang der Saison hätte man vielleicht nicht 3 gemacht, sondern 1 oder 2, aber hätte das Ding 0 gewonnen und hätte auch wieder keiner über das Spiel hier geredet, aber es ist halt einfach nicht gut genug, gerade offensiv und dementsprechend, ja. Leipzig, ziemlich uninteressant aktuell, sind in keiner geilen Form und schwachen da richtig ordentlich ab. Ich habe mir eben noch das TSG-Programm angeguckt, das ist auch nicht wirklich geil. Man spielt gegen Mainz, Freiburg, Dortmund, Gladbach, also könnte auch besser sein. Deswegen ist jetzt keine All-In-Empfehlung von meiner Seite, aber mit Sicherheit gerade die guten Spieler kann man sich auch gegen die Mannschaften eintüten. Das sind jetzt keine absoluten Spiele, wo man nur auf die Schnauze bekommt. Das sollte einigermaßen machbar sein.
Ja, denke ich auch. Elmas ist noch verletzt, aber sonst keiner. Aber Elmas
ich meinte nicht offensiv. Irgendjemand war noch die ganze Zeit auch verletzt, aber I don't know.
Okay. Also, keine Ahnung, sehe ich bei Liga Insider auch jetzt nicht bei der verletzten Liste, wer da jetzt noch fehlt. Außer halt Schlager, aber der ist ja schon
eh. Nee, ich glaube, ich meinte eher, das hat so angefühlt, weil Hertreuder jetzt 2 Spiele raus war, weil Luke Heber da 2 Spiele vorher raus war. Also, man hatte schon echt ein paar Verletzungssorgen gehabt. Jetzt nichts Riesiges mehr, aber das kommt auf jeden Fall auch dabei.
Ja.
Right. Stuttgart-Bochum. Stuttgart holt den Must-Win. Nachdem es in der ersten Halbzeit wirklich katastrophal aussah. Junge, war wirklich bodenlos. Ich habe mir gerade eben nochmal angeguckt. angeblich kein einziger Schuss aufs Tor und es stimmt tatsächlich wirklich. Also 0-0 Torschüsse zur Halbzeit. Das kannst du auch geil mal zählen. Stuttgart hat zwar den Ballbesitz, geben da ganz gut Gas und kommen dann am Ende des Spiels auch auf 5 Torschüsse. Beide Tore finde ich individuelle Einzelklasse. Also zum einen dieser Laserball von Stergio auf Führich, der dann wunderschön in langen Ecken einschweißt. Und auch dann die Co-Produktion der beiden Einwechselspiele aus Diehl und Rieder. Auch sehr, sehr geil ausgespielt. Tolles Finish. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, abgesehen davon war das jetzt kein wirklich überzeugender Auftritt des VfBs.
Ich glaube, es war einfach wichtig, dass sie da zu Null gespielt haben, mal wieder. Und das hatten sie letzte Saison ja auch. Führich war auch komplett in Hochform und hat halt die Tore regelmäßig gemacht, solche aus dem, ja, Nichts fast schon. Und das mit den Einwechselspielern. Ich meine, das war jetzt kein Tor, was nur alle 20 Spiele fällt. Das war ein ganz normaler Spielzug. In Anführungszeichen halt ein Weltklasse-Spielzug, aber was man jedes Spiel replizieren kann, wenn man mal eine Chance hat. Deswegen, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Für Stuttgart haben wir schon im Mittwochs-Podcast gesagt, dass es ein Must-Win-Spiel ist. War jetzt keine Machtdemonstration, wie man es letzte Saison erwartet hat, aber ich denke auch hier, ähnlich wie bei Leverkusen, dass das auch so einen kleinen Aufschwung mitgeben kann, dass es halt jetzt ein 2-0 war, der schon sehr solide war, allein schon, weil man kein Tor kassiert hat und da jetzt langsam wieder diese alte Stärke ein bisschen zurückkommt von letzter Saison, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und da hat ja auch noch gefehlt, der beste Spieler bei Stuttgart ist, und Stiller auch noch. Also
Stiller war halt der größte Ausfall. Ja, das hat man echt gut kompensiert bekommen, gerade was so Spielaufbau angeht. Und wir haben ja auch vor der LSP gesehen, dass Bochum aktuell keine Rollover-Mannschaft ist unter Hecking. Die machen ja schon einen geilen Job, gerade was Verdichten angeht, was Gutes, Kompaktes, Verschieben angeht. Es ist nicht einfach, gegen die da irgendwas zu kreieren. Haben dann selber natürlich auch im Umkehrschluss wenig Aktien nach vorne gehabt. Dafür war es dann in Ordnung. Weiß nicht, wie du sagst. Ich glaube, den Umständen entsprechend, dass vor allem vielleicht deine mit unter anderem besten Spieler mit Stiller und Undorf ausgefallen sind, war es dann doch ein gutes Spiel. Aber die 2 Tore, wie gesagt, für mich eher individuelle Einzelklasse als das Resultat aus irgendwelchen Drangphasen oder Ähnliches. Aber am Ende ist es scheißegal, man holt hier die 3 Punkte, man ist ein super wichtiges Spiel. Und Chris Führich, ich liebe den Mann einfach. Ich habe mich verliebt, das ist geil. Das performt er noch. In all meinen Ligen, ich lieb's. Überall, Championship, Scorer-Garantie, Liga mit meinen Homies, Liga bei uns. Es ist einfach wunderschön. Ich könnte weinen, dass ich ihn abgeben muss. Schade.
Jo, ist ja noch nicht vorbei. Also, weiß ja nicht, wenn jetzt die nächsten 2 Spiele ghostet, dann gibst du ihn mit Kusshand wieder
ab. Was ist der Spieler, den du am wenigsten abgeben willst?
Upamecano.
Geil. Finde ich so geil, weil bei mir ist es legit Tim Kleindienst. Ich würde lieber Jamal Musiala übers Herz bringen, den abzugeben, als Tim Kleindienst. Das wird der Horror für mich, den im Winter abzugeben, Mann.
Boah, ist krass, weil Musiala hat es krass, aber ja.
Ja, aber der catcht mich, also Kleindienst catcht mich auf einer Ebene, das ist so wie so eine Netflix-Serie, die jetzt in die 2. Staffel geht. Nachdem ich letztes Jahr die größte Love-Story, Breakup-Story mit Schwanchara hatte, habe ich jetzt endlich meinen Gladbach-Stürmer, der performt wie das, was ich letztes Jahr von Thomas erwartet habe. Und jetzt muss ich den zum Winter abgeben. Und der ist so eine geile Sau. Ich gucke die deutschen Nationalmannschaftsspiele nur wegen Tim Kleindienst und freue mich da drauf. Nur deswegen. Ah, und dann wird der im Winter jetzt irgendwie 32 Millionen kosten. Und das ist mir eigentlich auch fast schon zu teuer, für den direkt dann zum Winter mitzunehmen. Glaube ich auch nicht.
Allein, dass die Liga ein paar Spieler, wenn da richtig Auge machen, dass du den nicht bekommst. Ja, natürlich. Wie bei Weiser, bei Paul. deswegen. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht ist er auch im Starterteam irgendwo. Da ist es die Regel auch, 30 Millionen Spieler
darf man nicht. Wieder mit 30 Millionen. Aber ich weiß nicht, ob der bis zum Winter 30 hat. Also er hat, glaube ich, jetzt so 29 ungefähr.
Oh.
Das wäre geil.
Mal schauen.
Dann habe ich wieder 28,8. Boah, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich glaube nicht, dass der über 30 geht. Außer er trifft jetzt nächste Woche nochmal und dann die Woche drauf nochmal. Dann wahrscheinlich schon, aber eher unwahrscheinlich, dass der über 30 Millionen geht. Also könnte wieder im Starterteam drin sein, aber da werden wir auch noch im Winter in dem Podcast drüber reden. Da habe ich nämlich richtig Bock, mit euch drüber zu schnacken. Weil letztes Jahr war es so, wir haben uns auf Spieler gehypt dann zur Winterzeit und haben gedacht, die werden übel performen, wie zum Beispiel Jonas Hofmann. Und der war dann in der Hinrunde ein 160er-Average-Spieler und in der Rückrunde ein 30er-Average-Spieler. Also da bei Tim Klein jetzt nicht unbedingt dran. Aber der wird nicht auf die ganze Saison 145er Average fahren. Das fände ich absurd, den er jetzt aktuell drin hat. Deswegen. Aber egal, da werden wir, wie gesagt, im Winter drüber reden. Über was wir auch nicht reden werden, ist Wolfsburg gegen Union. Das skippen wir sowas von, oder?
Ja,
skip. Bitte. Also, ja.
Nee, skip einfach, passt.
Wirklich skip. Scheiß drauf. Ja, hier gibt es nichts zu erwähnen. Wir gehen weiter zum Topspiel. Und gehen. Das ist so geil. Aber jetzt ohne Spaß, das Spiel hat überhaupt keinen Wert, darüber zu schnacken. Skip. Topspiel. Umso geiler, Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen. Ich hab's mir noch cooler erwartet. Erstmal, hast du es gesehen?
Ja, das einzige Spiel, was ich leider nicht anschauen konnte.
Ja, okay, fair. Dann fange ich mal an. Also ich habe es mir noch cooler erwartet, als das, was am Ende auf dem Platz passiert ist. Es war dann irgendwie so, also Frankfurt hat es schweinegut gemacht und auch super schlau gemacht. Aber sie haben es halt so schlau gemacht, dass Bremen am Ende, obwohl sie eigentlich ganz gut im Spiel waren, keine Chance hatten, gerade offensiv. Und dann war es halt eher so ein taktisches 1-0, was, finde ich persönlich, selten bis nie in Gefahr war. Ich habe mir einfach nochmal so ein kleines bisschen ein offeneres Spiel gewünscht oder erwartet. Das hat Frankfurt einfach nicht zugelassen, weil sie im Stil einer Spitzenmannschaft das Ding hier komplett zugemacht haben. Und finde ich, fast nahezu ein perfektes Spiel hingelegt haben. Gerade defensiv war es brutal, brutal. Also Arthur Theat zum Beispiel auch für mich der Man of the Match. Wurde auch, glaube ich, allen Bundesliga-Vereinen, ich glaube, der wurde auch von den Eintracht-Fans als Man of the Match gewählt. Der hat ein Riesenspiel gemacht. Der hatte 2, 3 wunderschöne Pässe des Todes aus der eigenen Hälfte vom eigenen 16er gefühlt, so Laserbälle hinter die Kette. Einmal ist Ekitike nur knapp dran gekommen, einmal ist Mamouche nur knapp dran gekommen. Also da hätten auch noch 2, 3 Assists gefühlt bei rumkommen können. Die waren sehr, sehr gut gespielt. Im Spiel war es dann sehr interessant, wie Frankfurt das gespielt hat, weil sie oftmals mit Tuta einen nach vorne geschoben haben und dann im Spielaufbau Arthur Theat und Robin Koch die Innenverteidiger waren und Nathaniel Brown Linksverteidiger war, sodass du quasi mit Skiri und Tuta auf einer Doppel-6 gespielt hast. Götze dann fast schon so ein bisschen zehnermäßig unterwegs war oder sich auf den linken offensiven Halbraum fallen gelassen hat. War interessant anzugucken, hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und wie gesagt, gerade die Kombination aus Koch und Theat wirkten unglaublich stabil in dem Spiel, haben alles abgelaufen, tolle spielaufbauende oder spielöffnende Pässe gespielt. Und diese Rolle von Tuta hat mir auch sehr gut gefallen, wie er dann, wie gesagt, eben auf die 6 sich oftmals gezogen hat oder teilweise auch mal auf eine 8er-Position, dass er auch sich vorne eingesetzt hat. Generell spielt Tuta auch eine geile Saison. Collins hat mir auch brutal gut gefallen. Der strahlt einfach wahnsinnig viel Sicherheit aus und Mamouche und Ekitike müssen wir nicht drüber reden. Die sind jedes Wochenende wieder absolut überragend. Bei den Bremern, Spiel war in Ordnung. Es war so ein bisschen das, was Bremen sich das ganze Jahr schon über so ein bisschen durchzieht, dass du an sich eigentlich geil spielst, aber oftmals das Endprodukt im letzten Drittel teilweise Katastrophe ist. In dem Spiel von allen, also von Marco Grill, von Weiser und von Romano Schmid. Duxi hatte da die Arschkarte und hat gefühlt gar nichts abbekommen. Präzision bei Weiser, Grill und Schmid, wie gesagt, für mich katastrophal, was letztendlich dann auch dazu geführt hat, dass man hier ohne Tor rausgeht und wie gesagt, für mich ein vollkommen verdienter 1-0 Frankfurt sieht.
Hat Frankfurt mit Theater dann Innenverteidiger und
genau.
Koch gespielt und tut er dann eher auf der 6? Oder?
Ja, ich würde sagen, realtaktisch war es eine Viererkette aus Nathaniel Brown, Theat, Koch und Collins. Tuta war dann Doppel-6 mit Skiri und Götze war dann im linken offensiven Halbraum unterwegs.
Ja, klingt sehr interessant. Theat auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger und glaube ich da auch fast besser aufgehoben als da außen. Fand so ein bisschen schade, dass der Hut nicht gespielt und auch nicht eingewechselt wurde.
Das bei ist halt krass, Sieg. Ja.
Ja, aber es ist ein anderes Thema. Ich habe das Spiel, wie gesagt, nicht gesehen, deswegen brauche ich da jetzt nicht, auch gut. Nicht
viel. Deswegen habe ich es extra ausführlich gemacht, dass du da kein Drama
dazu hast. Aber hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass Frankfurt, dass man da einen Sieg abspeichern kann, was wir ja in der Preview-Show schon gesagt haben.
Ja. Ich habe es mir auch gerade nochmal realtaktisch angesehen, also Collins Rechtsverteidiger, Koch Theat Innenverteidiger, Nathaniel Brown sehr offensiv ausgelegter Linksverteidiger, dann Tuta einschiebender Sechser neben Elie Skiri, linker offensiver Halbraum Ansgar Knauf und Götze war im rechten offensiven Halbraum unterwegs. Also quasi ein 4-4-2 mit Tuta und Skiri, aber oftmals dann auch im Aufbau so ein bisschen in der Dreierkette variiert, dass ein Collins mehr nach vorne geschoben hat. Hat mir echt gut gefallen, also das war auch was mir ein paar Eintracht-Fans in den Kommentaren sehr, sehr geil als Feedback gegeben haben, dass ich da Nathaniel Brown nicht unterschätzen soll. Und der hat das wirklich auch ziemlich cool gelöst und auch realtaktisch sich sehr, sehr gut positioniert. Von daher, das auf jeden Fall auch nochmal eine kleine Empfehlung. Würde mich schwer wundern, wenn man da jetzt groß was positionell ändern würde.
Ja, was mich auch sehr gewundert hat beim nächsten Spiel, dass ein Bell vor dem Jens gespielt hat.
Das ist Wahnsinn, Alter.
Also das ist Wahnsinn. An sich kann man das schwer verstehen, aber wenn man 3-0 gewinnt, dann muss es die richtige Entscheidung gewesen sein, glaube ich. Generell, glaube ich, kann man über Mainz auch sagen, dass das mal wieder ein Sieg war, der souverän war, den wir, glaube ich, beide nicht so
absolut
vorausgesagt
nicht.
Haben.
Null.
Also ich zumindest nicht, ja, du auch nicht. Weil man halt gedacht hat, dass Holstein Kiel da auch mal was mitnehmen kann, weil Mainz halt eben noch nicht so in Form ist wie letzte Saison, Ende der letzten Saison oder allgemein in den letzten Jahren, dass halt so eine solide Mannschaft war, die auch einfach immer gute Spiele gehabt hat, hatten die Saison sehr, sehr selten gute Momente und jetzt ein ganzes Spiel mal wieder sehr souverän gespielt und auch mit viel Energie gespielt. Habe ich, wie gesagt, nicht erwartet. Ein 3-0 ist natürlich auch sehr, sehr gut für die Punkte, also auch generell sehr gut gepunktet. Der Einzige, der so ein bisschen abfällt, ist Da Costa, was irgendwie fast immer der Fall ist, wenn er spielt, dass er, außer wenn er mal einen Assist macht, immer so ein bisschen abfällt. Aber sonst eine sehr, sehr geile Leistung und Kiel halt weiterhin leider nicht Kickbase-relevant, aber haben wir ja schon oft genug erwähnt.
Ja, also das Spiel war wirklich echt sehr, sehr schlecht von Kiel. Wirklich bodenlos teilweise. Sowohl defensiv als auch offensiv war das eine absolute No-Show. Insgesamt spielt man sich 0,4 XG in einem Heimspiel, hat zwei Torschüsse und es wirkte wirklich so, als wäre hier gar nichts passiert auf der Kieler Seite. Weiner hätte auch bei dem einen oder anderen Tor ein bisschen besser aussehen können, finde ich. Der spielt auch keine gute Saison. Das war jemand, der hat letztes Jahr in der zweiten Liga, du musst dir überlegen, Kiel war die beste Defensivmannschaft der zweiten Liga. Ich glaube, die haben 16 Mal oder so zu Null gespielt. Die waren richtig, richtig krass defensiv. Und davon ist gar nichts mehr zu sehen. Das, obwohl man jetzt nicht die krassesten Abgänge hatte. Ja, ich weiß nicht. Zum Beispiel auch ein Geschwill, der mir sonst immer sehr... Heißt der Geschwill oder... Die haben den anders genannt, Bro. Geschwill haben die den genannt. Digga, das hat meinen Kopf gefickt. Geschwill. Und da war ich so verwirrt, weil ich den immer Geschwill genannt habe. Und dann macht der Kommentator Geschwill. Und das hat mich komplett verwirrt, bis heute. Das ist ganz schlimm.
Also Geschwill an sich aber cooler ist Geschwill. Ja. Aber ich dachte auch, er ist Geschwill.
Ich nenne ihn auch, ist mir egal, ich nenne ihn auch weiterhin Geschwill. Ich nenne ihn nicht Geschwill, das hört ganz komisch aber auch.
Naja, Geschwill ist eigentlich auch ein sehr, sehr guter Name.
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, Marcel Rapp hat auch ein bisschen was probiert. Er hat Puchertz nach 30 Minuten ausgewechselt, um taktisch noch mal ein bisschen mehr Schwung reinzubekommen. Hat dafür einen Gigovic gebracht und Finn Porath. Die zwei kamen rein, für Maschino und Puchertz, wie gesagt, haben jetzt auch nicht wirklich dann geil abgeliefert. Gigovic verschuldet noch einen Elfmeter, wobei es war ein Elfmeter, aber es war halt unlucky. Dann holt man in der Halbzeit noch einen Holtby raus und versucht da nochmal mit einem Pichler einen Offensivmann zu bringen, um da nochmal ein bisschen Schwung reinzubekommen. Man hat es probiert, aber es hat wirklich nichts funktioniert und ich fand den Auftritt insgesamt echt erschreckend, enttäuschend. Und ich finde, man merkt halt weiterhin, auch wenn, wobei Bochum ist gerade sogar so, finde ich, taktisch ein bisschen im Aufwärtstrend, haben jetzt auch sehr, sehr geiles Programm bis zum Winter. Und ich glaube, das letzte Spiel vor der Winterpause ist dann, glaube ich, sogar Kiel gegen Bochum in Bochum. Das wird ein absoluter Decider. Gefühlt, wer sich da die rote Laterne über den Winter abholt. Denn Stand jetzt sehe ich bei Bochum tendenziell auf jeden Fall eine Offensivbewegung und einen Offensivtrend. Und bei Kiel sehe ich einfach absolut gar nichts und wüsste auch nicht, inwiefern die in irgendeiner Art und Weise die Klasse halten sollen. Da finde ich St. Pauli, die jetzt auch, kommen wir ja gleich zu in dem nächsten Spiel, nicht wirklich gut performt haben, aber nochmal deutlich stabiler sind als die Störche. Und dementsprechend, ja, ich glaube, da gibt es sonst nicht großartig viel zu sagen. Ich will noch Paul Nebel rausheben. Natürlich hat Marcel den gehabt, aber der hat auch gefühlt das Spiel seines Lebens gemacht. Den fand ich richtig krass in dem Game. Super Game, oder generell ein super Spiel gemacht. Sano hat mir auch sehr gut gefallen, gerade in der Defensivbewegung. Und ja, was sich hier auch wieder gezeigt hat, ich habe zum Beispiel Anthony Cassie als mein Once-to-Watch in dem Spiel gecallt. Key war wieder brutal anfällig über diese rechte Seite, beziehungsweise respektiv die linke eigene Abwehrseite. Geschwill, wie auch immer man ihn nennen will. Und Puchertz, der dann, wie gesagt, früh rausging. Deshalb ist die Zuordnung teilweise echt absurd. Ich weiß nicht. Kiel sehr, sehr, sehr schwach. Die nächsten Gegner, ich habe sie gerade gar nicht parat. Ich kann mal nebenbei noch Liga-Zeit eröffnen, weil das ist natürlich wichtig. Wie gesagt, ich weiß nur, dass das letzte Spiel nochmal gegen den VfL Bochum sein wird vor der Winterpause. Jetzt spielt man als erstes nochmal gegen Pauli. Das ist dann ein sehr, sehr wichtiges Spiel, aber das findet auswärts statt und Pauli ist auch keine schlechte Heimmannschaft. Dann nochmal Leipzig, wird man definitiv verlieren. Gladbach wird man höchstwahrscheinlich auch verlieren. Augsburg, Heimspiel, na, schwierig. Okay, Bochum ist doch gar nicht, dann habe ich irgendwas Falsches im Kopf. Dann war es, wir waren gegen Bochum, das letzte Game. War es gegen Pauli dann?
Nee, keine Ahnung. 2-2, was meinst du? Das letzte Spiel, was sie haben gegen, oder was meinst du?
Nee, das ist Augsburg. Ich hab im Kopf, dass irgendwelche zwei Absteiger am letzten Spieltag gegeneinander spielen, vor der Winterpause. Bochum gegen, ich weiß auch nicht mehr wen. Ist aber auch egal, nicht so wichtig. Ja, also Augsburg, Gladbach, Leipzig und St. Pauli im nächsten Spiel. Ist jetzt auch nicht so geil. Und wenn Bochum da das gute Programm, was sie haben, weil sie haben für ihre eigenen Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Programm, es zum Winter nutzen kann, dann wird Kiel wahrscheinlich als 18. überwintern. Und das muss man echt sagen, leider vollkommen zu Recht.
Ja, denke ich auch. Und Bochum allein auch aus Kickbase-Sicht, also ist schon allein Medic, ein Wittek und auch der Torwart, wer auch immer da dann im Tor stehen
wird. Dreves wird es weiterhin machen.
Okay, ja, dann Dreves auch, glaube ich, schon allein so drei Spieler, die man sich guten Gewissens kaufen kann. Und hier hat man eigentlich außer mit Abstrichen Eras gar keinen. Und selbst den hätte ich nicht gern. Deswegen haben sie da auch schon mal einen sehr großen Vorteil, jetzt aus Kickbase-Sicht.
Ja.
Und ja, Ich glaube, braucht man nicht viel mehr drüber sagen. Außer, dass Kiel sonst immer gut mitgespielt hat in dem Spiel, einfach komplett. No-Show. Ja, eine No-Show war.
Kann man, glaube
ich, aber macht auch was im Kopf, wenn man immer solide mitspielt als Aufsteiger und nie Punkte holt und dann irgendwann bricht man halt komplett ein. Also ist auch verständlich irgendwo.
Ja, definitiv. Also keine Ahnung. Man merkt aber trotzdem Woche für Woche, dass die Kaderqualität halt einfach nicht Bundesliga-tauglich ist. Und das ist auch nicht schlimm, dafür können sie ja nichts. Die haben natürlich auch nicht die finanziellen Mittel, wie andere Vereine da auch nicht rein zu splashen, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass Kiel sich wieder nach einer Saison Bundesliga verabschiedet. Als erste Mannschaft aus Schleswig-Holstein, die in der Bundesliga dabei war, gehen sie auch direkt wieder runter. Höchstwahrscheinlich. Mal gucken, was da so die Rückrunde bringt. Aktuell sehe ich da keinen Aufschwung. Wer im Vergleich zum letzten Jahr einen brutalen Aufschwung hatte, gerade was Heimspiele angeht, ist Borussia Mönchengladbach. Ich meine, die haben letztes Jahr, ich habe irgendwie ein Stat gesehen, dass sie im März oder so das letzte Mal zu Hause einen Punkt geholt haben. Und jetzt sind sie dieses Jahr gefühlt noch ungeschlagen zu Hause und liefern da Woche für Woche richtig geile Partien ab. Julian Weigler hat auch nach dem Spiel gesagt, dass denen jetzt hier war, eine kleine Festung aus dem Gladbach-Stadion zu machen. Das haben sie auf jeden Fall auch hinbekommen, gerade in dem Spiel wieder. Erste Halbzeit, super Spiel. Im Sinne von, das, was man hatte, hat man perfekt ausgespielt, finde ich, auf der Gladbacher Seite. Zweite Halbzeit war dann wirklich echt harte Kost. Hast du das Spiel gesehen?
Ja, habe ich angeschaut.
Ja. Also die zweite Halbzeit hätte man sich einfach sparen können. Das ist schon. Also Pauli kriegt dann, Entschuldigung, ich muss St. Pauli sagen, kriege ich immer Ärger von den St. Pauli-Fans, wenn ich nur Pauli sage. St. Pauli probiert es in der zweiten Halbzeit, kommen auch ganz gut ins Spiel rein und spielen sich dann auch die eine oder andere Gelegenheit, aber Gladbach spielt es halt sehr souverän und sehr cool runter. Ja, wie hast du das Spiel wahrgenommen? Fangen wir mal so an.
Also am Anfang Gladbach auf jeden Fall sehr verdient die 2-0-Führung in die Halbzeit mitgenommen. Aber ich fand auch, in der zweiten Halbzeit hat Pauli wirklich gut ins Spiel dann gefunden.
Definitiv.
Passagenweise, und ich hätte auch gesagt, also Pauli hätte auf jeden Fall ein Tor machen müssen. Also war glücklich, dass Gladbach da zu Null spielt. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Gladbach das irgendwie abgezockt gemacht hat, sondern Pauli hätte für mich einfach ein Tor schießen müssen. Aber er hätte es trotzdem 2-1 gewonnen. So ist natürlich nochmal für Kickbase deutlich besser für die Gladbach-Besitzer. Aber ja, an sich war es die erste Halbzeit sehr, sehr gut von Gladbach und die zweite Halbzeit dann ja nicht mehr so souverän, aber ich meine, man hat sogar zu Null gewonnen, deswegen glaube ich auch ein ganz gut fürs Selbstbewusstsein. Aber wie gesagt, Pauli in der zweiten Halbzeit auch so einen kleinen Lichtblick gezeigt, dass sie da im nächsten Heimspiel gegen Kiel auf jeden Fall was auf den Platz bringen können und da vielleicht auch mal wieder einen Sieg mitnehmen können. Oder
ja, das wird ja gefühlt schon so eine kleine Vorentscheidung. Also wenn du da zu Hause gewinnst, ich öffne mal gerade nochmal parallel die Tabelle, dann setzt du dich um 6 Punkte ab, hättest dann selber 11 Punkte und Kiel wäre weiterhin bei 5 Punkten. Im Abstiegskampf ist das eine riesige Menge. Also das wird nächste Woche auf jeden Fall ein wichtiges Spiel, aber klar, im Umkehrschluss, wenn Kiel das Ding auswärts snatchen würde, steht man plötzlich mit 8 und 8 Punkten da und alles wirkt wieder offen. Es wird auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, es ist sogar das Freitagabendspiel, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, ist es ja.
Also geht direkt mit dem Brecher los hier. Bin ich mal sehr gespannt, wer da das Kellerduell gewinnen kann. Zu den Toren. Ja, beim 1-0 steht Player halt richtig. Also Marvin Friedrich, glaube nach einer Ecke gewinnt er den Kopfball und Player macht ihn mit dem Oberschenkel rein. Wurde auf Abseits überprüft, aber das Ding hat am Ende gezählt. Und ja, Tim Kleindienst müssen wir, glaube ich, mittlerweile nicht mehr sagen, was der für eine Qualität vor dem Tor hat, um den Strafraum, wie er Bälle festmacht, wie er Bälle weiterleitet und auch wie er diesen Tiefenlauf startet. Perfektes Timing, auch ein sehr guter Pass von Robin Hack, kann man auch dabei erwähnen. Aber dann auch, wie cool er bleibt. Chip über Vasil, der in wirklich guter Form ist gerade. Tim Kleindienst ist eine fucking Maschine. Ich liebe den Mann so sehr.
Er ist ein kleiner Mamouche momentan. Ja, also auch einfach auf Wolke 7 und klappt alles und immer on fire. Vielleicht noch allgemein zum Spiel, was ich interessant fand, was auch gut von Gladbach war, dass Pauli sogar 51% Ballbesitz hatte, also ein bisschen mehr, aber eigentlich ausgeglichen.
Ja, gerade in der zweiten Halbzeit war es auch tendenziell ausgeglichen, aber ich glaube, die hatten dann 53% Ballbesitz und haben ja in der zweiten Halbzeit auch, wie du eben gesagt hast, mit Abstand das Spiel gemacht, beziehungsweise die meisten Chancen sicher spielt. Gladbach hat das einigermaßen kontrolliert zugelassen, aber wie du sagst, sie hätten sich auch nicht beschweren dürfen, wenn sie am Ende hier ein Tor bekommen hätten.
Ja, und ich glaube aber auch, dass Pauli da wesentlich besser hätte spielen können oder auch einen Punkt mitnehmen hätte können.
Sonst rennen die uns die Tür ein.
St. Pauli, sorry. Wenn Gladbach deutlich mehr Ballbesitz hat. Also, das hätte Pauli auf jeden Fall, St. Pauli viel besser an die Karten gespielt, wenn die da irgendwie so unter 40% Ballbesitz gehabt hätten. Da haben sie auch ihre besten Saisonspiele gemacht bis jetzt. Also diese Gegenbewegungen, Konterbewegungen, die hat Gladbach halt an sich nicht richtig zugelassen, weil sie auch einfach den Ball nicht haben wollten.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch das Wichtigste für Gladbach, dass die dann eher in die Gegenbewegungen reingekommen sind und die deutlich besseren Kontersituationen hatten als Pauli und die halt auch mit einem Player und mit einem Hack oder so auch viel besser auflösen können, weil Player auch ein richtig geiler Spieler ist. In so Bälle, die er First Touch weiterleitet, das kann er echt richtig gut und da war Gladbach auch sehr, sehr gefährlich, weil St. Pauli eben die Bewegungen oft zugelassen hat oder halt oft auch mit Ballbesitz einfach dann ein bisschen blöde Fehler hatten, was, glaube ich, Gladbach auf jeden Fall provozieren wollte.
Ja, wir sehen ja generell dieses Jahr ein Muster, dass viele Mannschaften sich wieder Richtung Umschaltfußball bewegen. Das war in den letzten Jahren, ich habe auch irgendwann mal ein Reel dazu gemacht, in den letzten Jahren hat sich das alles Richtung, okay, wir wollen den Ball haben, wir wollen uns da weiterentwickeln, hinentwickelt in der Bundesliga generell. Und dieses Jahr wirkt es wirklich so, als gibt es sehr, sehr viele Mannschaften, die gerade mit Umschaltbewegungen mit Abstand am besten spielen. Und ja, Gladbach und Pauli, jetzt sage ich es auch wieder, und St. Pauli sind zwei Mannschaften, die das definitiv auch, wenn sie sich auswählen könnten, wo sie am stärksten sind, da sind das ganz, ganz klar auch hier die Umschaltbewegungen. Und wie du schon sagst, Gladbach hat es dann einfach in der zweiten Halbzeit, das meine ich eben mit diesem kontrolliert dem Gegner die Chancen gegeben, zugelassen, dass St. Pauli da mehr mit dem Ball machen konnte. Tendenziell, es war trotzdem relativ ausgeglichen und sich hat dann, wie gesagt, auf die eigenen Stärken konzentrieren konnte. Und dann geht das Ding am Ende verdient 2-0 aus. Spielertechnisch würde ich, glaube ich, sonst nichts mehr rausheben. Ulrich hat, finde ich, auch, obwohl er nicht gut gepunkt hat, ein starkes Spiel gemacht. Der macht generell einen sehr, sehr guten Eindruck. Bin ich mal gespannt, was da passiert, wenn Netz zurückkommt, weil Netz hat mir ehrlicherweise nie so wirklich richtig gefallen. Jetzt hat man da zwei sehr gute junge Linksverteidiger. Ich glaube, es war mal so ein Running Gag, dass Gladbach die immer von Hertha holt. Ulrich ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, ein Eigengewächs. Also bin ich mal sehr gespannt, wer sich da durchsetzen wird. Gladbach jetzt sogar international vertreten. Auf Platz 6. Finde ich auch krass, weil die spielen zwar gut, aber ich finde jetzt nicht, dass die so gut spielen. Die haben, glaube ich, in der letzten Zeit einfach sehr, sehr viele Punkte geholt, mit denen nicht so wirklich zu rechnen war. Aber hey, nimmt man natürlich mit. Und Gladbach natürlich international.
Ja, auch ein gewisses Spielglück einfach. Also muss man natürlich haben, wenn man da oben dabei sein will, aber für die Leistung, die sie bringen, hätten sie jetzt nicht unbedingt Platz 6 verdient, aber ich meine, wenn es gut läuft und man so einen kleinen Dienst vorne drin hat, der auch komplett on fire ist, dann läuft es auf jeden Fall mal so. So ist halt Fußball.
Auf jeden Fall. Abschließende Frage, bevor wir den Bums hier heute zumachen. St. Pauli, Holstein Kiel, wir haben gerade drüber geredet, Freitagabendspiel. Welche Spiele abtüten wir ein über die Woche? Auf wen hättest du Bock?
Auf meinen Gilavogi habe ich auf jeden Fall Bock.
Oh ja,
Der dich. Wird jetzt seinen ersten Scorer sammeln.
Hat der nicht schon Tor gemacht?
Ich glaube ja.
Ich glaube schon.
Gegen Leipzig auf jeden Fall Torassist im DFB-Pokal. Gegen Leipzig sogar auch das noch. Also,
ich glaube auf jeden Fall, dass er schon einen Scorer gemacht hat.
Ein Scorer hat er gemacht, ja. Ich weiß es, aber da hatte ich ihn, glaube ich, noch nicht.
Scorer-Garantie Gilavogi von dir incoming, oder?
Ja, mal schauen, ich jinx es sonst immer so. Deswegen lieber nicht. Aber ich glaube, bei Pauli gibt es ein paar. Also ich finde Afolayan auch cool und Eggestein eigentlich auch, vor allem gegen Kiel, weil die vorne auch schon ab und zu gute Spiele hatten und gegen Kiel kann man die halt auf jeden Fall aufstellen.
Irvine, ja, wenn sowieso, ich da war, dann ja. Ja. Obwohl sie die schlechteste Irvine, Offensive der Bundesliga sind.
Ja, safe. Im Irvine und Smith halt immer komplett geil auch. Und sonst, ja, gibt es keinen, den ich jetzt so extrem overpayen würde, aber mitnehmen kann man es auf jeden Fall alle für mich.
Gehe ich voll mit. Also wenn irgendwie der Offensivknoten mal platzen sollte, wovon ich jetzt ehrlicherweise nicht ausgehe, aber wenn er platzen sollte, dann wird es das Spiel sein, deswegen die Frontreihe mit Gilavogi, Eggestein, Afolayan kann man sich mal mitnehmen und Jackson Irvine und Smith, das sind ja sowieso mal ganz coole Spieler. Würdest du über die Woche Kiel einpacken für das Game?
Also wenn dann eher das eventuell Maschino, falls er spielt, weil der könnte ein Gamechanger sein, der aber jetzt auch schon nach 30 Minuten weggegangen ist.
Ja, und auch schon wieder aber nicht gelistet nicht. Ist in der Startformation. Nicht mal als Alternative.
Ah, ich würde ihn trotzdem mal mitnehmen, man weiß nie. Und wenn er spielt, dann ist er für mich einer, der auf jeden Fall das Spiel entscheiden kann und da auch gut punkten kann. Als so ein Gamble-Spieler, aber sonst, wie gesagt, eher das. Und mit Abstrichen halt, weil man die Aufstellung sieht, ihn.
Stimmt, aber sonst vergessen, nix.
Ja, sonst nicht, nein. Also nur weil es ein Freitagsspiel ist, sonst auf keinen Fall.
Ich sag Geschwill, wie auch immer. Der kann auch richtig cool sein im Game. Ansonsten Phil Harris noch als kleinen, mein kleinen Kieler Marius Bülter, den finde ich immer noch cool. Eras, Geschwill und Harris wären auch die drei, die ich mir da über die Woche einpacken würde. Das kann sich eventuell lohnen. Wir sind auf jeden Fall mal sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Natürlich unter der Woche nochmal Champions League und so weiter beachten. Wir haben direkt wieder eine schöne, schmackofatzige englische Woche. Da muss man drauf achten, gerade was Formation angeht. Aber wir haben uns ja am Mittwoch wieder mal hier im Podcast und werden dann natürlich auch ein bisschen drüber reden, gerade wenn wir auf die Championship eingehen, was da so unsere ersten Erkenntnisse von der europäischen Woche waren. Das war auf jeden Fall die Montagsepisode. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Generell nochmal an der Stelle großes Dankeschön, dass die eben so cool ankommt. Also ich weiß nicht, ich bin ehrlich, damals, als wir, ich weiß gar nicht, wer die Idee hatte, du oder Paul auf jeden Fall, ich hatte die Idee nicht mit dem Double Upload, dass wir da nochmal ein bisschen drüber schnacken können. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass die so cool ankommt. Ich dachte irgendwie, dass unser Podcast, unsere Podcast-DNA, wenn man es so nennen will, davon lebt, dass wir halt eben diesen Preview-Teil haben, aber dass die Leute es auch enjoyen, dass wir da so ein bisschen über den Spieltag einen kleinen Recap machen, über kritische Positionen reden und da halt eben so ein bisschen auf Sachen eingehen, die dann mittwochs meistens dann als Insta-Fragen gestellt wurden. Die werden dann montags in der Episode schon vorweggenommen. Das finde ich ganz cool und bin auch sehr dankbar an die Zuhörer, dass das cool ankommt. Und ich glaube, das sind von mir aus sehr coole Abschlussworte und die finalen Worte gehören natürlich wie immer dir.
Auf jeden Fall. Kuss geht raus. Vielen lieben Dank. Ihr könnt uns gerne auch bei fernschuss.pod auf Insta eine DM schreiben, wie euch die Folge an sich gefällt. Die ist jetzt schon, also die Folge an, die Montagsfolge meine ich allgemein. Haben wir jetzt schon länger am Start, aber trotzdem Verbesserungsvorschläge auch gerne immer gesehen. Ob vielleicht auch ein bisschen mehr Name-Dropping sein soll oder so, ist perfekt, ist, kann ja auch sein. Gerne schreiben. Und dann hört ihr Paul und Tobi, ich bin nicht da am Mittwoch.
Stimmt,
ja. In alter Frische wieder, wenn es auf den nächsten Spieltag zugeht. Mit den feinsten Tipps und dann genießt die Woche. Auf eine ruhige Woche. Mhm. Weihnachtszeit kommt langsam. Und dann bis bei mir nächste Woche.
Yes, sir.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Das war der Fernschuss-Podcast. Wir hören uns weiterhin jeden Montag und jeden Mittwoch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Macht mal die 5 Sterne auf Spotify voll.